Unsere heutigen Gäste haben wir im Rahmen der Campuseröffnung bei Beiersdorf gesprochen. Geboren und aufgewachsen in Münster, absolvierte sie nach ihrem Abitur einen BWL-Bachelor und sammelte Berufserfahrung in der Gastronomie und im Tourismus. Nach einer Asienreise begann sie bei Deloitte ein Praktikum im Bereich Employer Branding. Dort erkannte sie schnell die Bedeutung dieses Themas für die Zukunft, was sie wiederum zu ihrer Tätigkeit parallel zu Deloitte inspirierte, nämlich ein Master in Wirtschaftspsychologie in Hamburg. Nach einer kurzen Tätigkeit bei About You im gleichen Bereich trat sie bei Beiersdorf als Managerin für Employer Branding und Recruitment Marketing einen Job ein. Im Rheinland aufgewachsen, zeichnet ihn seine Kontaktfreudigkeit, sein Talent fürs Netzwerken und seine Kommunikationsstärke aus. Diese Eigenschaften spiegeln sich in seinem Lebensmotto wider: Menschen zu verbinden, um gemeinsam Großes zu erreichen. Seit 2005 lebt er in Hamburg. Seine Lebenserfahrungen haben ihn nachhaltig geformt. Eine liebevolle Familie und seine mittlerweile 3 Kinder, denen er als aktiver Vater, in Klammern dedicated, zur Seite steht. Seine Wurzeln als Rheinländer in Hamburg, die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann in einem renommierten Hotel, die ihm eine Hands-on-Mentalität verlieh, das BWL-Studium und seine parallele Selbstständigkeit sowie seine Rolle als freigestellter Betriebsrat haben ihn geprägt. Ebenso prägend waren die Organisatoren seiner Grassroots-Initiative New Work und die beiden New Work Festivals bei Beiersdorf. Heute als Communications Lead in der IT führt er ein eigenes Team und wendet täglich seine Überzeugung zu New Work und sein Verständnis von Leadership an. Seit über 6 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 400 Folgen haben wir uns mit über 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Wie geht New Work im Konzern und welche Rolle spielt das Büro dabei? Wie können außerdem Grassroots-Initiativen helfen, Arbeit zu verbessern? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigen wir uns von Anfang an die Frage, ob und wie alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work. Heute mit Julian Nücken und Julian Kupfer.
So, Julia und Julian, wie cool ist das, an diesem Big Day hier bei euch sitzen zu dürfen? Vielleicht erzählt ihr mal kurz erstmal, bevor wir gleich loslegen, wo sitzen wir eigentlich?
Ja, wir sitzen hier im neuen Campus, aber ich würde direkt mal an Julia übergeben, die mit mir hier sitzt. Ich wollte jetzt gar nicht männlich hier das Thema eröffnen.
Alles gut, ja, moin. Moin. Wir sitzen hier im neuen Campus, wir sind alle ganz aufgeregt. Heute ist nämlich die Eröffnung, heute und morgen.
Sehr, sehr cool. Und bevor wir uns mit dem Campus, der Eröffnung und was der Campus für euch und für eure Art des Arbeitens für eine Bedeutung hat, bevor wir darüber sprechen, kommt ihr leider nicht an der Frage aller Fragen vorbei. Und Julian, da du ja schon mal vor vielen, vielen Folgen bei uns zu Gast warst mit 2 Kolleginnen, hat Julia heute die große Ehre anzufangen und mal ein bisschen zu erzählen, wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist?
Alles klar. Ja, also ich erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Freut mich sehr. Ich bin in Münster aufgewachsen, ganz behütet, habe da Abi gemacht, habe BWL studiert, ganz klassisch und habe nebenbei immer mal versucht rauszufinden, in welche Richtung es gehen soll. Habe im Marketing Praktikum gemacht, mal im Finance, aber habe irgendwie gemerkt, so das klassische, die klassischen BWL-Bereiche waren es nicht so wirklich. Hab dann eigentlich immer in der Gastro viel gearbeitet, im Tourismus, bin viel gereist. Das war so das, wo ich zu Studienzeiten meine Bestimmung gefunden hatte und war dann tatsächlich auch auf Reisen, ich glaube in Saigon, als ich die Ausschreibung einer großen Unternehmensberatung gesehen habe in Hamburg zum Employer Branding. Das war 2017, wo mir persönlich Employer Branding noch gar nicht so ein Begriff war. Und hörte sich aber erstmal ganz cool an. Ich dachte, vielleicht ist es das, ja. Bin dann auch nach Hamburg gekommen und habe gemerkt, okay, das ist es tatsächlich. Es war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ich konnte so ein bisschen dieses Analytische mit kreativen Themen eben verbinden. Ne? Von eine Woche Content-Produktion bis zur nächsten musste man dann wieder Auswertung fahren und sich bei Google Analytics irgendwie reinfuchsen. Und genau, da ist auch eine für mich sehr prägende Person in mein Leben getreten. Shoutout zu Anna, einer guten Freundin mittlerweile. Früher war es meine Führungskraft, die mir gezeigt hat, dass HR eben auch data-driven geht und dass es eben ja, total cool sein kann. Ich hatte vorher auch so ein bisschen HR, ne, vielleicht ein bisschen viel Rumgerede oder so, aber das war mega. Und genau, bis heute ist Anna eine super enge Vertraute, ist ja auch in Hamburg mittlerweile beim großen Player für Talent Attraction und Employer Branding verantwortlich und immer noch ein bisschen meine Mentorin. Und genau, dann habe ich mich noch entschieden, den Master zu machen in Wirtschaftspsychologie und bin nebenbei dann fest bei der Unternehmensberatung eingestiegen. War da ein paar Jahre und bin dann zu einem Online-Retailer in Hamburg gewechselt, auch als Employer Branding Managerin. War was ganz anderes tatsächlich, weil es ja mehr Try and Error war. Ne? Vorher hatte ich so ein bisschen mein Safe-Net und da war es Try and Error, bevor ich dann Mitte letzten Jahres zu Beiersdorf gekommen bin und hier jetzt so die perfekte Mischung, wie ich finde, vorgefunden habe, weil wir noch nicht die fertigen Prozesse haben, was Employer Branding angeht. Ich habe noch super viel Narrenfreiheit und Freiraum, aber man hat doch irgendwie die Sicherheit vom großen Konzern im Hintergrund.
Genau, und was Employer Branding für euch bedeutet, das klären wir alles heute im Verlauf dieser Stunde, die wir zusammen verbringen, oder verbringen eigentlich den ganzen Tag zusammen, da freue ich mich schon drauf. Und Julian, erzähl du doch mal trotzdem auch deine Geschichte, auch wenn einige Hörerinnen und Hörer dich schon kennen, aber es ist auch schon lange her und die ist auch so bezaubernd, dass ich sie gerne nochmal höre.
Ja, vielen Dank. Wie bin ich zu dem Menschen geworden, der ich heute bin? Narrenfreiheit ist eigentlich ein super Übergang, weil ich bin Rheinländer durch und durch, bin im Rheinland groß geworden. Daher kommt auch meine Kontaktfreudigkeit, mein Hang zum Netzwerken, mein Humor. Und das ist auch wirklich mein Purpose, mit Menschen zusammenzuarbeiten, Menschen zusammenzubringen, um was Positives und was Großes zu bewirken. Das treibt mich auf jeden Fall an. Bin dann 2005 nach Hamburg gekommen und da habe ich dann diese hanseatische Verlässlichkeit, diese Verbindlichkeit dazugelernt, was eine gute Kombi ist, finde ich, weil die Rheinländer ja manchmal auch nicht unbedingt sehr verlässlich sind. Das hat mich auf jeden Fall geprägt, dann meine Station hier. Natürlich auch meine Familie damals zu Hause, aber auch heute. Ich bin glücklich verheiratet, habe 2 Kinder. Diese Woche kommt wahrscheinlich jetzt noch eins. Also Nummer 3 ist on the way.
Und du hast gerade gesagt, vielleicht einmal kurz zur Ergänzung, du hast deiner Frau gesagt, in dieser Stunde bitte keine Wehen, aber wir würden darauf Rücksicht nehmen.
Natürlich,
ist ja klar.
Alles gut, genau. Ja, und bin dann, was auch mich geprägt hat, ist, ich habe dann erst mal eine Ausbildung gemacht zum Veranstaltungskaufmann. Und da habe ich ziemlich viel mitgenommen, weil ich setze gerne Sachen um. Ich will Sachen auf die Straße bringen, ich will was Anfassbares gestalten, habe dann wirklich einen Antrieb, coole Sachen auf die Beine zu stellen. Das habe ich da auf jeden Fall mitgenommen. Habe dann hier bei Beiersdorf angefangen als Werkstudent und war zwischenzeitlich auch selbstständig, was mir auch immer wichtig war, dieses Entrepreneurial-Gen, was ich da in mir habe. Habe dann BWL studiert, habe es aber, sage ich ganz offen, eher wegen des Scheins gemacht, um das zu haben, weil das hat mich überhaupt nicht geflasht. Aber war so, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Das können dann andere. Aber ich habe es durchgezogen mit Ach und Krach. Und was ich auch sagen kann, ist auf jeden Fall, ich habe dann spannenderweise auch, war ich eine Zeit lang freigestellter Betriebsrat. Da habe ich auch wirklich viel mitgenommen, weil ich denke, man kann nicht immer nur sich beschweren, wenn Sachen nicht laufen und vielleicht irgendjemand den schwarzen Peter zuschieben. Man muss auch selber mit anpacken. Und dann eben natürlich die New Work Festivals hier, die beiden, da kommen wir nachher noch zu sprechen. Das war Wahnsinn, da zähle ich noch heute von, diese coole Grassroot, die wir da haben, erzähle ich nachher noch was zu. Genau, und jetzt habe ich ein tolles Team und kann diese ganzen spannenden Methodiken und mein Führungsverständnis auch total aktiv einsetzen und leben mit meinem Team, mit der Beiersdorf IT, mit dem Kommunikationsteam. Und genau, ein Punkt noch. Dedicated haben wir auch nochmal gegründet als Grassroot. Das bin ich auch. Ich stehe für eine aktive Vaterrolle und möchte trotzdem Karriere machen. Das muss heutzutage möglich sein. Und deswegen bin ich auch fully dedicated.
Aber da gehen wir auf jeden Fall auf ein. Ja, großartig. Wir werden nachher nochmal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil das auch eine ganz lustige Geschichte ist. Und ist für mich jetzt jemand, der sich jetzt viele, viele Jahre mit dem Thema New Work beschäftigt, immer wieder eins der ganz, ganz großen Beispiele, wenn ich gefragt werde von Kundinnen und Kunden oder auch einfach nur Interessierten, ja, wie macht man das denn? Wie fängt man so mit New Work an? Wie geht denn das im Konzern? Kann doch gar nicht gehen. Dann erzähle ich immer deine Geschichte. Und vielleicht fangen wir mit deiner Geschichte auch nochmal an, wie du irgendwann festgestellt hast, dass New Work vielleicht für euch als Firma ein Konzept sein kann und wie es möglich war. Du warst damals ja in der Hierarchie noch einen Tick weiter unten und hast quasi ja mit Menschen, die dir geglaubt haben und die dir Freiheit gegeben haben, kann man glaube ich so sagen, diese Grassroots, diese erste Ober-Grassroots-Initiative New Work at Beiersdorf mit angezündet. Ne? Und vielleicht fangen wir damit mal an und hangeln uns dann so durch die vielen Themen.
Ja, spannend. Damals war es tatsächlich so, dass ich so ein bisschen in einer kleinen Krise auch war, jobmäßig, wie geht's weiter für mich? Ich war in der Unternehmenskommunikation, habe mich um digitale Kollaboration beschäftigt, also ein wichtiges Thema, was heute auch total in der Unternehmenskommunikation verankert ist, aber damals noch nicht. Also ich war da irgendwie so ein Vorreiter, auch mit ein bisschen technologischen Hintergrund eher.
Wir sind auch noch vor Corona, ganz wichtig.
Ja, genau, das war 2019 tatsächlich und habe mir überlegt, okay, was braucht es jetzt, um diese Tools, auch diese ganzen coolen Kollaborationstools, die wir damals schon hatten, zum Leben zu erwecken. Und dafür braucht es auch eine digitale Kultur, sage ich jetzt mal so. Digital in dem Sinne, dass man Transparenz schafft, dass man auch die Bereitschaft hat, zusammenzuarbeiten, Sachen zu teilen. Ja, das war ja auch früher immer so dieses Hoheitswissen, was man vielleicht früher hatte, dass man das eben aufbricht, auch Silos aufbricht. Und über diese ganzen Fragestellungen habe ich dann viel recherchiert, bin dann einmal zu Working Out Loud gekommen, was eine super spannende Methodik ist. Da könnten wir jetzt alleine eine halbe Stunde drüber reden, das parken wir mal. Aber super spannende Netzwerkmethode, wie erweitere ich mein Netzwerk, wie lerne ich Leute kennen. Und dann aber auch generell zu New Work und auch eurem Podcast. Und als ich mir die Themen so angehört habe, die da sind, das ist ja allumfassend, ja, von Leadership über agile Methodiken bis hin zum eigenen Purpose, wie finde ich Erfüllung in der Arbeit, habe ich gemerkt, dass wir eigentlich schon relativ viel machen bei Beiersdorf. Wir haben eigentlich viele Sachen, auch coole Sachen und viele Leute, die ihre Themen so vorantreiben, aber eher isoliert und in den Silos. Und mir war es ganz wichtig, da war wieder der Rheinländer, alle an einen Tisch holen, ja, wirklich gemeinsam mal überlegen, wie können wir das Thema angehen. Und wir haben dann eben diese Grassroot-Initiative gegründet und meinte, wir müssen das Thema jetzt auf die Agenda setzen und das wirklich einer breiten Masse zugänglich machen, diese coolen Sachen, die wir schon machen. Und mit dieser Grassroot, das waren dann insgesamt 25 Mitstreiterinnen aus allen möglichen Bereichen, IT, Learning, HR, Marketing.
Lass mich einmal ganz kurz unterbrechen, weil das, glaube ich, für ganz viele, die Ähnliches im Kopf haben. Das ist bei Beiersdorf einfach so möglich. Man kann sagen, wir wollen so eine Interessensgemeinschaft, einen Themenschwerpunkt bilden. Wer hat Lust mitzumachen, da muss man jetzt nicht 800 Führungskräfte fragen, ob man das darf. Oder wie ist da der
Prozess? Nee, genau, wir hatten auf jeden Fall dazu gab es ein Top-Management-Commitment, dass man sagt, wichtige kulturelle Themen, die wir sehen, ja, können wir vorantreiben, eigenständig auch. Das ist durchaus gewollt und auch unterstützt. Und ich meine, wir sind ein Konzern, wir haben 170 Tochtergesellschaften weltweit und über 20.000 Mitarbeitende. Aber trotzdem ist diese Bottom-up-Grassroot-Geschichte wirklich gewünscht und war damals auch in der Strategie verankert. Und als wir diese Idee hatten, haben wir das damals auch beim CEO gepitcht tatsächlich. Ne? Und der war direkt Feuer und Flamme, hat gesagt, mach das. Und wir haben dann auch dieses Budget zur Verfügung gestellt bekommen, ja, dass wir eben unser New Work Festival machen wollen. Wir haben nämlich gesagt, okay, wie bringen wir die Themen, die wir haben, einerseits von intern, aber auch externe Impulse, wie können wir das eigentlich an unsere Mitarbeitenden bringen und das ein bisschen noch mehr anzünden, das Feuer sozusagen.
Da würde ich auch nochmal einhaken, weil es ist einfach, glaube ich, für die, die es nachmachen wollen, so genial. Du hast die Idee gehabt, hast ein paar MitstreiterInnen um dich herum versammelt, hast es deiner Chefin gepitcht und die hat quasi gesagt, alles klar, finde ich geil, gleich zur nächsten Chefin und dann wart ihr innerhalb von wenigen Tagen wart ihr beim Vorstand.
Richtig,
und genau. Konntet das wirklich pitchen und der hat dann nicht gesagt, ja, machen wir nächstes Jahr, nee, 3 Monate. Ne?
Ja, genau.
Das Geld, was du willst, kriegst du nicht die Hälfte, aber mach. Ja. Und das ist ja wirklich für einen deutschen Konzern oder überhaupt für einen Konzern irrsinnige Geschwindigkeit und ein wahnsinnig hoffnungsvoller Ausblick. Hey, ja, genau so geht's. Ne?
Also ja, wir haben das tatsächlich dann auch als Musterbeispiel mit agilen Methodiken gemacht und in 2 Monaten umgesetzt. Ne? Also Time to Market sozusagen waren 2 Monate. Und dieses Festival, das hatte dann so eine unfassbare Dynamik, das wurde dann, hätte ich mir selber gar nicht träumen lassen, dass das so groß wurde. Das waren ja dann 2,5 Tage mit über 50 Sessions hier vor Ort.
Straight out of Eimsbüttel
mit Merchandise, mit Cappies, mit Hoodies, was auch immer wichtig ist, sage ich, das darf man nicht unterschätzen. Das
ist der Lieblingshoodie meiner Frau übrigens.
Ja, siehst du, der ist so gemütlich, ja. Das freut mich, genau. Ja. Und um dann auch den CEO zu sehen auf der Bühne dann in diesem Hoodie und das wirklich voll da den Support zu haben, ist Wahnsinn.
Wichtig, Hoodie allein reicht nicht aus. Es war ganz viel Substanz. Ne? Genau. Erzähl mal ein bisschen, was ihr da gemacht habt, wen ihr da hattet. Das war ja.
Genau, wir hatten beim ersten Mal John Stepper da, der eben eine Keynote gegeben hat. Der war ja damals schon relativ erfolgreich mit Working Out Loud, dieser Methodik, wo man eben mit 4 Leuten, die man bestenfalls nicht kennt, sich da über 12 Wochen zusammenfindet und jedes Mal 1 Stunde so einen chronologisch und vorgegebenen Leitfaden durchgeht und man hilft sich gegenseitig dabei, ein Ziel zu erreichen, was ganz spannend ist. Aber was ich viel spannender finde oder viel besser finde, ist einfach, dass man sich viel näher kennenlernt. Mhm. Und das ist ein unheimliches Asset für ein Unternehmen, wenn die Mitarbeitenden diese Verbindung haben. Und das hat John Stepper ja erkannt und genau, den hatten wir da. Dann warst du da, war auch schön. um eben mal zu sagen, was generell eigentlich New Work ist auch mit Fridtjof Bergmann, wo die Definition herkommt und alles. Und was ganz wichtig war, wir hatten einerseits diese externe Inspiration, aber ich denke immer, wenn du mit externen ExpertInnen kommst, ist gut für Impulse, aber trotzdem fragen die Leute dann, ja, schön und gut, dass die das da draußen machen, aber wie soll ich das denn jetzt anfangen? Hier bei mir im Unternehmen. Ich bin hier im Unternehmen, das ist ein anderer Kosmos. Deshalb ist es wichtig, auch diese Strömung, die wir schon hatten, den ExpertInnen die Bühne zu geben und denen wirklich da den Support zu geben, zu sagen, okay, wir stellen auch unsere das da, was wir erreicht haben und wie wir eigentlich New Work leben. Und das waren immer so ganz kleine Initiativen, aber zusammen hat es dann diese super Strömung ergeben.
Das war wirklich krass. Und bevor jetzt zwei Männer, ein Alter und ein Mittelalter, sich totreden, Julia, du bist sofort dabei. Vielleicht noch ganz kurz, was ich so beeindruckend fand. Ne? Ihr habt damals wirklich ja schon sehr coole eigene Initiativen gehabt. Ob das so etwas Niedrigschwelliges ist wie Yoga, also was jetzt nicht genau Arbeit ist, aber was ja wichtig ist, um Resilienz, um Wellbeing zu machen. Ihr habt Fuck-Up-Nights gehabt, wo Vorstände erzählt haben, was waren ihre tiefsten Albträume, die sie hatten und Misserfolge. Ihr hattet agile Teams, die gearbeitet haben. Ihr habt ein Beispiel gehabt, eine Marke, die eigentlich stillgelegt werden sollte, wo ein Team gesagt hat, nee, wir haben aber Bock, die weiterzuführen, die quasi diese Marke wie ein Startup führen konnten. Ihr habt es damals schon remote, ihr habt es gestreamt, Hybrid, das war eigentlich eine Hybridkonferenz, als das Wort Hybridkonferenz
auch international da war.
Also mega, mega cool und wir kommen auf die einzelnen Themen noch. Ich würde gerne Julias Perspektive mal auf Beiersdorf, du warst ja damals noch nicht hier. Wie bist du auf Beiersdorf aufmerksam geworden? Hast du das mitbekommen, dass hier solche coolen Sachen laufen oder was war dein Bild auf die Firma von außen?
Hatte ich noch nicht mitbekommen, aber erstmal mega spannende Geschichte. Hatte ich tatsächlich auch gar nicht so auf dem Schirm, wie schnell das Ganze ging. Wow. Ich hatte Beiersdorf auf dem Schirm wegen der Marken, ne? Wie das eigentlich bei allen ist. Das merken wir auch immer bei den Talenten auf Messen und so. Nivea kennt jeder, Eucerin kennen die meisten auch noch, Labello 8x4. Aber ach so, das gehört alles zu Beiersdorf. Das ist eine unserer großen Challenges, dass wir eben hinkriegen, dass das in den Köpfen auch vereinbart ist. Von daher, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es tut sich ein bisschen was bei der Marke, hatte aber doch noch ein recht verstaubtes Konzernbild im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber ist gut. Genau deswegen frage ich dich, weil ich das gedacht habe und das ja so ein Podcast und jetzt deine Arbeit eben helfen zu zeigen, dass das eben nicht so ist, sondern das ganz, ganz viel mehr ist. Vielleicht fangen wir mal mit dem, wir haben jetzt die Journey, wie ihr ins New Work-Thema reingekommen seid, schon angerissen. Wie definiert ihr den Begriff für euch? Also gibt es eine Definition? Ist das irgendwie ein Begriff, der auch für euch jetzt im Alltag eine Rolle spielt? Was ist New Work für Beiersdorf?
Für uns geht es so ein bisschen in eure Richtung auch, die ich immer wieder mir gerne gemerkt habe, die auch bei mir hängen geblieben ist, dieses Better Me, Better We, Better Society, was ihr auch im Rahmen eurer New Work Master Skills als Leitgedanken habt. Und zum einen ist das natürlich das Individuum bei uns, also jede Mitarbeiterin hat hier sozusagen die Freiheit, wann, wo und wie zu arbeiten, wie es für sie oder ihn am besten ist. Aber wir haben dann auch eben die Gemeinschaft, die Kultur, die uns ausmacht, seit 141 Jahren. Ja? Gemeinschaft, Togetherness ist hier sehr wichtig. Daraus entstehen Innovationen, daraus entsteht Kollaboration und deswegen ist dieser Zweiklang relativ wichtig für uns. Und das ist eigentlich das, wie wir es für uns definieren.
Gleich jetzt weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die Mini-Werbeunterbrechung für eines der Themen, die mich momentan wenig schlafen lassen, aber das meine ich jetzt ganz positiv, denn was mich wach hält, ist das, was derzeit im Bereich KI abgeht. Wir haben uns bei Blackboard vor guten 6 Jahren an einem Unternehmen beteiligt, wir haben uns reingearbeitet in das Thema und uns gefragt, wie wird es die Zukunft der Arbeit beeinflussen? Und dieses Jahr, muss man ganz klar sagen, ist das mehr denn je passiert. In vielen Unternehmen steht die Frage, okay, was machen wir mit generativer KI, wie gehen wir mit ChatGPT um und so weiter. Ich durfte in den letzten Wochen fast jeden Tag damit verbringen, Unternehmen hier auf den neuesten Stand zu bringen, Mitarbeitende zu enablen, das auch richtig einsetzen zu können, zu verstehen, was geht, was ist mit Datenschutz, wie bauen wir Projektteams auf, wie setzen wir eigene Chatbots auf, wie kriegen wir richtig gute Ergebnisse raus. Und für mich ist das genau der Kern dessen, was wir bei Blackboard machen. Free people from the old way of working by leveraging future technologies. Wenn ihr sagt, bei uns im Unternehmen, wir könnten da noch mehr machen, wir wollen verstehen, was kommt mit Copilot, was geht mit Google Duet, wie ist es mit ChatGPT, was kann ich von OpenAI und dem, was da passiert, noch lernen und so weiter. Ganz konkret in der Anwendung, dann meldet euch bei uns, Wir führen für euch individuell im Unternehmen den AI Enablement Day durch. Ihr findet alle Informationen und auch das, was ihr sonst fragen wollt, auf der Seite blackboard.ai. Schreibt einfach eine WhatsApp, die lese ich dann und wir können darüber sprechen, wie wir das bei euch im Unternehmen realisieren. Wir freuen uns sehr und ich bin angezündet von der Zukunft, wie immer, und geht einfach auf blackboard.ai und jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work.
Das hast du gesagt, ich will dich jetzt nicht aufs Glatteis führen, aber das war eine schöne Vorlage, du hast, jeder kann es, jeder ja natürlich nicht. Im Werk geht es natürlich wahrscheinlich nicht, in der Forschung auch nicht so. Wir reden über Büro, über die Leute, die klassisch sitzen, aber es ist trotzdem wahnsinnig bemerkenswert. Ich habe das vor ein paar Wochen, als ich hier die erste Führung bekommen habe, mir auch erklären lassen. Ihr macht es wirklich so, es gibt keine Pflicht, sondern die Teams verhandeln das untereinander selbst. Ihr habt auch kein Kontrollsystem. Ne? Ihr habt zwar technisch ist so vorgesehen, dass ihr ein Buchungssystem jederzeit aktivieren könnt in der App, die ihr habt, aber ihr macht es nicht, sondern ihr sagt, nee, wir bauen einfach ein geiles Büro hin und die Leute kommen schon, weil es geil ist. Also übertrieben und zusammengefasst. Eher in Attraktivität und Lust investiert. Das hat man heute gesehen, wie die Leute hier mit strahlenden Augen sind. Und lass uns ruhig mal mit dem Campus anfangen, was der für euch bedeutet, was für eine Funktion der hat. Und dann kommen wir auf Employer Branding, dann kommen wir auf die Dedicated und die anderen Initiativen. Ist das okay für euch?
Ja, gerne.
Genau. Willst du mal loslegen, ein bisschen gerne. Was über den Campus erzählen?
Ja, der Campus ist für mich eigentlich Inbegriff von New Work. Der wurde nach allen Maßstäben von New Work seit 2018 entwickelt. Die Mitarbeitenden waren von Anfang an dabei. Es gab Circle, es gab die ganze Zeit Befragungen, es gab Probesitzen auf den Möbeln. Also es war wirklich von Anfang an war man als Mitarbeiter und Mitarbeiterin gefordert, Listen auszufüllen und Wünsche zu äußern. Und genau, es gab ein riesen Commitment auch vom Management, da 250 Millionen zu investieren. Und auch wirklich sitzen hier ja im Herzen von Eimsbüttel. Ne? Also wann ist das heutzutage noch so, dass solche riesen Gebäude dann wirklich so zentral auch errichtet werden? Und genau, alles vor dem Hintergrund natürlich, die Freiheit für die Mitarbeitenden zu erhöhen. Es ist eben nicht, also wir wissen nun mal, dass die meisten Mitarbeitenden hier in der Umgebung wohnen. So, und wir wollen eben nicht, dass die weit pendeln müssen. So, und dann ist es eben auch noch die Beteiligung, dass die weiter beibehalten wird. Man kann nach wie vor, ist man angehalten, Kritik zu äußern. Es ist super viel auf die Mitarbeitenden ausgerichtet.
Das heißt, das Büro darf lernen, also ne, ihr lernt, wie wollt ihr es nutzen? Und es ist nicht einfach hingehauen und jetzt nimmt es die nächsten 20 Jahre, sondern es lebt.
Ja. Genau. Und ich finde, bevor du noch ergänzen kannst, wir sind jetzt seit 2 Wochen, oder ich bin seit 2 Wochen hier. Wir sind so ein bisschen phasenweise umgezogen in die Teams. Diese Freiheit hat mich die ersten Tage fast sogar so ein bisschen überfordert, weil man kam so von seinem Tisch, den man vielleicht eingerichtet hatte, wo eine Blume drauf stand.
Und jetzt
hatte ich da noch mein Foto drauf.
Foto vom Hund, genau.
Und jetzt komme ich hier an und habe meinen Spind und suche mir halt jeden Tag einen neuen Platz. So. Und habe meine Collaboration Rooms, wir haben für ungefähr die Hälfte der Belegschaft eben feste Sitzplätze, aber wissen wir ja alle, ne, durch Homeoffice, Remote sind eh nicht alle da. Und zweitens ist man eben auch angehalten, sich dann mal einen Platz zu suchen von so einer Neighborhood von vielleicht einem anderen Team. Oder
aber ganz wichtig ist nochmal sagen, du meinst damit nicht, dass die Hälfte der Leute einen festen Platz hat, sondern ihr habt Arbeitsplätze für 50% der Menschen, die wie feste Arbeitsplätze aussehen.
Standardarbeitsplätze.
Standardarbeitsplätze, das finde ich nochmal ganz wichtig. Und ihr habt das ja, also die unterschiedlichen Teams haben ja so quasi auch wirklich sagen können, wie sieht unsere Hood aus. Ne? Also
unsere Hood.
Ja, so, das fand ich sehr bemerkenswert. Das Marketing-International-Team konnte sagen, wir brauchen so und so viel Platz für Konfis, wir brauchen Kollaborationsflächen, wir brauchen aber auch ruhige Telefonkabinen. Also die Flächen tragen die Handschrift der Menschen, die dort sitzen. Und das ist ja eigentlich das Beeindruckende.
Ja. Genau. Und wir haben ja insgesamt 3.200 Arbeitsmöglichkeiten. Also das, die Hälfte davon sind Standardarbeitsplätze, aber wir haben das Working Café, wo man arbeiten kann. Wir haben so witzige Stühle, die rollen, wo man so ein Tablett vormachen kann, wo ich jetzt auch schon drin gearbeitet, auch ganz witzig. Wir haben Liegeflächen, also wir haben genug Arbeitsmöglichkeiten, um auch mal anders zu arbeiten und kreativen Input zu gelangen, ja, weil früher hat man alles immer im Büro gemacht, ja, sei es konzentrierte Arbeit, sei es Calls, sei es kreativ Brainstorming Sessions oder mal im Meetingraum. Jetzt hat man einfach ganz andere Settings, um wirklich auch mal richtig kreativ zu werden. Und was ich richtig spannend finde, ist diese 4000 Quadratmeter große Kollaborationsfläche hier im zweiten Stock. Wir sitzen hier auch gerade im zweiten Stock. Hier sind einerseits Meetingräume, aber wir haben auch eine Riesenfläche, die heißt Under Construction. Da kann man Workshops abhalten. Und es ist bewusst so, dass da verschiedene Teams Workshops abhalten, aber die Wände sind nicht komplett zu. Das heißt, da soll wirklich dieser gegenseitige Austausch, die Inspiration und die aufbrechenden Silos vorherrschen, damit man auch so zu Innovationen kommt und die Teams mehr miteinander verbindet, vernetzt und Silos aufbricht. Und diese Kollaborationsfläche finde ich ziemlich spannend. Und ja, wenn man da mal lang geht, man braucht ja lang, glaube ich, 1,5 Minuten, um von dem einen Ende zum anderen zu gehen, und ist wirklich total geflasht. Ich bin immer noch geflasht, was dann hier.
Was ich großartig finde, ist, dass ihr auch diese, ich habe sie jetzt Hoods genannt, also diese Neighborhoods so gestaltet habt, dass die auch offen sind und einladend sind. Wenn du jetzt zum Beispiel, Julia, als Employer-Brand-Expertin Lust hast, mal dich ein bisschen zu inspirieren zu lassen von den Marketing-Kollegen, die sich ums Produkt kümmern, kannst du dich da hinsetzen und keiner wird sagen, was machst du denn hier? Das ist doch, nee, das ist wie Freunde besuchen, ne? Also
total.
Die atmen, die sind offen, ja.
Ja.
Und erzähl mal, wie, seit du hier bist, bewegst du dich viel durchs Gebäude? Machst du?
Ja, also man merkt schon auf jeden Fall abends, was man getan hat. Für mich ist deswegen auch gerade diese Mischung, ne? Also 5 Tage die Woche hier im Campus, gibt sicherlich auch einige, die das machen, aber ich finde eben gerade durch dieses offene, man kriegt viele Gespräche mit, man steht in der Kaffeeküche und plötzlich hat man die Idee durch ein Gespräch, was man gehört hat für sein Projekt. Man läuft super viel rum. Wir haben ja auch draußen den riesen Parkgarten, wo man mittlerweile das auch viel nutzt, einfach mal spazieren zu gehen. Finde ich super. Ich brauche persönlich dann auch den Ausgleich, dass ich mal im Homeoffice wieder einen Tag ein bisschen runterkommen kann und meine Gedanken sortieren kann, aber so ist es ja auch gedacht.
Ja. Nee, das ist ja, wir haben ja ganz unterschiedliche Präferenzen als Menschen. Es gibt Menschen, die brauchen wirklich absolute Ruhe, um gut arbeiten zu können. Andere Typen, so wie Julian und ich, die mögen es, wenn es ein bisschen Gebrabbel immer ist und fühlen sich lebendiger, wenn sie unter Menschen sind. Und es gibt Leute, die brauchen die Mischform, ne? Und wahnsinnig spannend. Was ich auch toll fand, würde ich gerne kurz noch darauf eingehen, wie dieses neue Gebäude quasi sich in die Gebäudelandschaft einfügt. Also ihr habt da im ersten Stock, wo die Kollaborationsfläche ist, ja quasi Durchgänge, Brücken, einmal zur Forschung und Entwicklung, was ich wahnsinnig spannend finde. Und dann, und das weiß ich als ehemaliger Global CMO eines Autoherstellers, deutscher Markt und international ist immer ein Thema, wo man drüber reden kann. Auch, ne, also international verbunden mit dem deutschen Markt. Das heißt, ihr habt eine Offenheit zwischen diesen wesentlichen Mitplayern, die ihr habt, ne?
Genau, das Gebäude heißt nicht umsonst Connect, weil es ist der Mittelpunkt. Mhm. Wir haben dieses Working Café, egal ob man jetzt in einem Nebengebäude sitzt oder nicht. Man muss dazu sagen, die Nebengebäude wurden auch auf den neuesten Standard gebracht. Also es gibt hier keine unterschiedliche Arbeit. Genau, wollte ich so nicht sagen. Und ja, deswegen heißt das Gebäude Connect.
Wir verbinden das Alte mit dem Neuen sozusagen.
Genau, und gehen gemeinsam in die Zukunft.
Wow.
Super. Was habe ich noch vergessen beim Gebäude? Was würdet ihr gerne noch erzählen?
Genau, wir haben diese Standards auf jeden Fall. LEED ist ja der nachhaltige Gebäudestandard. Das ist der höchste, den man kriegen kann. Aber auch WELL-Standards streben wir jetzt an. Da sind wir noch in der Umsetzung, wo es halt wirklich um das Wohl des Mitarbeitenden geht. Und da gibt es einen riesen Katalog. Ich kann jetzt bei weitem nicht alle Sachen sagen, aber da ist wirklich genau definiert, was die Ernährung angeht, was auch zum Beispiel zuckerhaltige Getränke angeht, Snacks und sowas, da ist wirklich ein Riesenkatalog, was für die Mitarbeitenden das Beste ist, und den werden wir auch sozusagen umsetzen.
Gut, dann habe ich noch ein Thema, was ich super finde, was ich aus der Besichtigung in Erinnerung habe. Beiersdorf hat so eine Mittagsessen-Kultur, ne? Ihr habt immer gerne zusammen geluncht und ihr habt gesagt, dieser Bereich Cafeteria, Lunch Area und so weiter, der muss eine ganz wesentliche Bedeutung haben. Ihr öffnet das, also die Mitarbeitenden können ihre Kinder mit nach der Schule mitbringen hier zum Essen. Ihr habt es nicht nur mittags auf, sondern ganztägig, dass eben auch Teams sich da hinsetzen können und arbeiten können. Es gibt immer einen guten Kaffee und so. Ne? Vielleicht erzählt ihr doch mal über die Bedeutung des Themas Nahrungsmittelaufnahme.
Genau, also das ist wirklich, es ist einfach so, ich esse auch gerne, mache ich keinen Hehl draus, und wir haben so eine wirkliche 12 Uhr Lunchkultur hier, 12 Uhr gibt's keine Meetings, da geht man jetzt zum Essen, da jetzt alle auf einmal immer gehen und alle an einem Ort sind, das ist ja auch so ein Punkt vom Campus, wir haben verschiedene Standorte miteinander vereint, vorher waren wir noch in der Unnerstraße mit vielen Mitarbeitenden, jetzt sind wirklich alle an einem Fleck, was es ja auch ausmacht. Dann gehen aber auch alle gleichzeitig Mittagessen. Deswegen versuchen wir das ein bisschen zu staffeln. Also ab 11.30 Uhr wird sozusagen hier Mittag gegessen, wie einen guten Handwerkerbetrieb.
Da gehen wahrscheinlich so meine Generation, die Boomer dann ja, zum Mittag ist.
Boomer-Time. Und ich gehöre auch dazu, mache ich keinen Hehl auf. Habe ich auch schon Hunger um 11:30. und das ist wirklich besonders, und was ich richtig cool finde, ist einfach, das sind auch alles unsere Angestellten. Ne? Die sind alle bei uns angestellt in der Kantine, die Köche und Hilfskräfte da, die werden alle nach Tarif bezahlt und die gehören auch zur Familie und das, man sieht das auch, das ist einfach sehr wertschätzend alles, das ist eine super Qualität, das Essen und dieses gemeinschaftliche Zusammenessen ist eben auch ein Faktor, der unheimlich wichtig ist und wir, diese Kultur, die wir schon immer haben, ist auch, wenn ich jetzt mal ein VP oder sowas kennenlernen möchte oder eine Frage habe, ich kann dem auch oder ihr auch ein Lunch Date einstellen oder ein Coffee Date, das ist hier wirklich machbar. Und das finde ich so schön, weil das ist einfach unsere Kultur, ja. Das ist, und das macht's aus, diese Gemeinschaft seit 141 Jahren.
Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die Werbung. Unser Werbepartner heute ist Headgate. Headgate ist ein Unternehmen, das von Tim Oldiges gegründet war. Warum erzähle ich euch das? Tim war selbst Manager eines über 2000 mitarbeitenden Logistikunternehmens und hat aus seinem eigenen Problem heraus Headgate gegründet. Er war damals mit anderen Personalberatern unzufrieden. Und die Frage war, wie kann man in einem Markt mit so vielen Beratern Pionierarbeit im Recruiting leisten? Was Headgate macht? Headgate fokussiert sich auf Führungskräfte für deutsche Familienunternehmen. Das heißt, die über 2000 Projekte, die sie für DAX-Konzerne und den Mittelstand durchgeführt haben, sind genau dazu da, um die Top 3 Führungsebenen zu besetzen, also eine präzise Besetzung mit extrem hohen Kandidatenzahlen. Die Kombination aus bewährten Vertriebsstrategien, wie zum Beispiel aber auch dann mit sehr innovativen Ansätzen. Ich gebe euch mal ein Beispiel und das fand ich extrem cool. Den Recruiting-Prozess neu gedacht, wie mit Landingpages und Videocontent, um diese Position zu besetzen. So, das ist mal ganz anders als das Ganze sonst zu machen. Das heißt, man hat viel anfassbarere, in Anführungszeichen, KandidatInnen, um genau diese Nähe zwischen Kunden und KandidatInnen herzustellen. Hier ist ein schönes Zitat von dem Team von Headgate. Die bekommen eben dann nicht nur Fanpost von ihren Kundinnen und Kunden und Kandidatinnen und Kandidaten, sondern sie nennen das Liebesbriefe, die sie dann bekommen. Und diese Liebesbriefe, die steigern natürlich, die dann auch geteilt werden, die Rückmeldequoten um bis zu 35%. Das ist schon sehr hoch, genau in diesen Positionen. Und damit gibt es dann eben nicht nur diese erstklassige Candidate Experience, sondern der Recruiting-Prozess, der richtet quasi alle Scheinwerfer auf den Kunden aus und eliminiert dieses ganze oberflächliche Recruiting-Blabla. Das ist schon sehr cool. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und eine Idee von diesem 5-Sterne-Service, der 24-monatigen Garantie auf jede Besetzung und der weniger als 2% Garantieansprüche zu bekommen. Ein tieferes Verständnis für die Unternehmenskultur gibt es kaum als eben das, was Headgate euch möglich macht und das unterscheidet sie von über 90% der anderen PersonalberaterInnen da draußen. Also, wenn ihr sagt, das möchte ich mir mal anschauen, dann geht ihr auf head-gate.de/newwork und gebt den Code ein, newwork36. Damit verlängert ihr nämlich die Garantie auf 36 Monate bei Beauftragung. Und das Ganze gilt bis zum 30.06.2024. Das war's mit der Werbung. Also, auf head-gate.de/newwork und jetzt viel Spaß mit dem Rest von On the Way to New Work.
Julia, jetzt als jemand, der für Employer Branding verantwortlich ist und die Marke für Arbeitnehmende attraktiv machen muss, du hast ja hier eine riesen Spielwiese. Du findest ja jetzt hier eine Menge vor, du hast einen neuen Campus, aber erzähl uns doch mal, wie du für dich oder ihr auch als Team Employer Brand definiert, was dazugehört, was die Herausforderungen sind und dann kommen wir vielleicht noch auf nicht vielleicht, sondern ganz sicher noch auf die vielen, vielen anderen New Work Aspekte. Aber ich finde Employer Branding einfach ein wichtiges Thema.
Ja, gerne. Ja, du merkst, wir können uns hier ein bisschen in Rage reden, wenn wir über den Campus.
Ich ja auch. Ich werde nicht bezahlt dafür. Ich mache das freiwillig.
Genau. Vielleicht um das kurz aufzugreifen und die Brücke zu Employer Branding zu schlagen, was du vorhin sagtest, Julian. Du hast irgendwie dafür gesorgt, dass hier die ganzen New Work Initiativen mal an einen Tisch kommen, dass alle drüber reden und genau. Mein Job ist, glaube ich, so ein bisschen das auch nach außen zu transportieren und dass wir eben auch nach extern drüber reden. Wie ich vorhin gesagt habe, in vielen Köpfen ist vielleicht noch so ein bisschen, ne, Konzern bis vielleicht verstaubtes Image und oder man hat gar kein Bild so richtig von Beiersdorf und was wir hier alles Tolles machen. Das ist ja klar der Campus jetzt als Vorzeigebeispiel, aber es gibt so, so viel, was man hier im Hinblick auf New Work, aber natürlich auch viele andere Aspekte einfach nach draußen kommunizieren muss, so heutzutage muss. Und genau, deswegen legen wir eben verstärkt Wert darauf jetzt, unser Arbeitgeber, Image zu schärfen. Und wie du sagst, ne, ich hab hier eigentlich alles, was ich nur verpacken muss und nach draußen bringen muss. Und genau, das ist natürlich ein sehr dankbarer Job.
Und wenn du jetzt die Landschaft draußen anguckst, also ihr werdet ja über alle Altersgruppen hinweg rekrutieren, aber die Gen Z wird wahrscheinlich eine große Rolle spielen bei euch. Was hat sich so in den Jahren, in denen du jetzt in diesem Feld arbeitest, geändert? Und was sind so ja die Herausforderungen? Wie kriegt man eigentlich diese Generation für ein Unternehmen gewonnen?
Mhm. Genau, ist gut, dass du die Generation ansprichst. Häufig ist ja so die Frage, was will der Arbeitsmarkt aktuell? Und das ist natürlich total unterschiedlich von Generation zu Generation. Ich bin ein großer Fan, da auch datenbasiert zu arbeiten. Wir gucken uns regelmäßig, entweder führen wir selber Studien durch, Befragungen, oder es gibt ja auch super viele Barometer, die so die aktuellen Trends anzeigen. Und das gucken wir uns eben regelmäßig an. Bei der Gen Z sind es tatsächlich größtenteils diese klassischen New Work-Prinzipien auch. Ne? Die legen super viel Wert auf das flexible Arbeiten. Die legen, wenn wir auf Messen sind, wenn wir bei Social Media unterwegs sind oder auch von meinen Recruiter-Kollegen, das Feedback ist eigentlich bei der Generation am Anfang direkt: Wie sieht's eigentlich mit Homeoffice aus? Muss ich mich morgens einstempeln? Habt ihr Gleitzeit? Also man merkt schon, dass das halt eigentlich so die Base, die Grundbedingung, und dann der Rest ist so nice to have, ne? Sinnhaftigkeit, auch klassisches New Work Thema ist super wichtig. Wird man auch mal gut gechallenged so als Ansprechpartner? Julian ist ja auch manchmal auf Messen dabei. Genau, was macht ihr denn? Ne? Also war vor ein paar Monaten auf der Sticks and Stones in Berlin, größte europäische Queer-Career-Messe. Und genau, da hat man dann auch mal Fragen nach Zahlen bekommen und was macht ihr denn genau? Und ja, man merkt einfach, dass es da negativ auffällt, wenn man so eine Art Greenwashing betreibt. Also man muss da schon, das muss schon alles Hand und Fuß haben. Genau. Ansonsten so ein Support bei der Work-Life-Balance, ne, wie wir es jetzt hier zum Glück auch haben oder auch eigentlich schon vorher von dem Kindergarten, den wir haben, über Gym, über Prayer Room, Meditation Room und so, das wird vermehrt angefragt und genau.
Ihr habt ja das große Glück, dass ihr einen Purpose für euch als Company formuliert habt, der auch ein wahnsinniges Asset für genau das Thema ist. Man nimmt euch das ab. Vielleicht erzählt ihr den auch nochmal, was ist der Purpose von Beiersdorf? Warum sollte ich kommen zu euch als Arbeitnehmende?
Ja, we care beyond skin. Also wir, es geht eben, unsere Sorgfalt geht über die Hautpflege hinaus und wir machen unheimlich viel auch. Haben jetzt auch diese Care Beyond Skin Days, wo die Teams eben einen Tag sich aussuchen können, wo sie der Gesellschaft was zurückgeben, sei es Bäume pflanzen, sei es Müll sammeln, sei es unterschiedliche Aktivitäten, die zu unserem Nachhaltigkeits- und Social Responsibility Programm passen. Und das ist einfach unheimlich wichtig. Und das haben wir das erste Mal dieses Jahr gemacht, dass wirklich jedes Team global das gemacht hat. Also alle Teams von den 20.000 Mitarbeitern global haben diesen Care Beyond Skin Day gemacht und eben der Gesellschaft was zurückgegeben.
Hm. Wann ist der? Ist
er, oder kann der war individuell, jetzt über den Sommer über. Valerie hast du vorhin getroffen, die macht das hier federführend mit ihrem Team. Ganz toll und brennt dafür auch. Und ja, das ist konnte jedes Team über den Sommer sich eben ein Datum raussuchen, wo sie das machen. Wir haben so einen Katalog mit unseren Partnerorganisationen, wo man dann eben sich auswählen kann, was man gerne machen würde als Team.
Was habt ihr gemacht? Was hat euer Team gemacht?
Wir waren in der Lüneburger Heide und haben da uns um den Trinkwasserwald gekümmert, was ganz wichtig ist, weil natürlich der Forstbestand jetzt gerade nicht dafür ausgelegt ist, dass wir in Zukunft noch genug Wasser und Grundwasser haben. Und wir haben tatsächlich, was mache ich auch gerne mal was zum Anpacken, wir sitzen ja auch schon immer viel vom Laptop hier. Sitzen ist ja das neue Rauchen, deswegen sollte man das auch ein bisschen verändern. Dazu haben wir auch höhenverstellbare Tische überall jetzt natürlich. Kleiner Nebenvermerk. Und wir haben dann in der Lüneburger Heide kleine Setzlinge davor geschützt, von Wildschwein oder Rehen sozusagen aufgefressen zu werden, dass sie wachsen können, Eichen hauptsächlich, weil die besser Grundwasser speichern, und haben da so Gitter drum gebaut, so Holzgitter. Das war so richtige Arbeit draußen an der frischen Luft, wo man auch mal seine Muskeln einsetzen musste. Das hat wirklich Spaß gemacht.
Muskelkater wahrscheinlich am Ende des Tages.
Ja, und was habt ihr gemacht?
Ja, wir waren Rhabarber pflücken.
Oh, das
für
ist
die Initiative Das Geld hängt an den Bäumen.
Oh, wow. Tolle Initiative. Ja, ja.
Das war also gut.
Erzähl mal euch, was das genau ist, das Geld hängt an den Bäumen. Das ist doch, die machen doch, war das nicht, dass die das Saft was machen?
Genau.
Und den, ja, genau.
Hm. Genau, mit auch benachteiligten Mitarbeitenden, die da beschäftigt werden, und wir verkaufen hier, oder das ist auch schon lange der Fall, dass wir hier eben auch die Getränke ausgeben, und genau, das war total toll, da mitzuhelfen, aber wie Björn sagt, ne, ich war am Ende total fertig, ich hatte Heuschnupfen meines Lebens und dachte so, okay, ich gehöre ins Büro, aber dieses Gefühl da einfach, ne, man mit seiner Führungskraft, die steht daneben und man drückt da zusammen den Spaten in den Bogen, das war schon gut.
Aber das ist auch wirklich richtig anstrengend.
Ja.
Ne? Also,
ja. Ja. Genau, ja, und abschließend vielleicht noch zu Care Beyond Skin. Also wir haben zahllose Initiativen für die Gesellschaft, für VerbraucherInnen, für die Umwelt. Ich konnte das am Anfang oder nach wie vor eigentlich kaum glauben, was hier alles passiert. Und aktuellstes Beispiel, gestern Abend habe ich es gesehen, es war ja ein verheerendes Erdbeben in Marokko, und das ist immer der Fall, dass bei Beiersdorf, sobald so eine Katastrophe eigentlich im Anmarsch ist, sind wir super schnell, und dann hat das Management direkt gestern entschieden, 500.000 Euro zu spenden, und genau, das wird dann jetzt auch nicht groß ausgeschlachtet, das passiert einfach, und genau, also sowas erfüllt einen dann irgendwie auch mit Stolz, wenn man einfach sieht, wie schnell das dann gehen kann und wie du auch eingangs sagtest, trotz unserer Konzerngröße.
Und dann auch immer wirklich den Support vor Ort. Wir haben ja fast überall Tochtergesellschaften. Und wie die dann auch zusammenstehen mit den Nachbarländern und sowas, da wird direkt Hilfe angeboten. Sei es, ob die Mitarbeitenden da unterkommen können. Auch während des Ukraine-Kriegs jetzt haben die ein ganz großer Zusammenhalt von diesem Netzwerk international. Ist auch ganz schön zu sehen. Das macht dann auch stolz auf jeden Fall.
Super. Lass uns mal bei dem Thema Grassroots bleiben. Das, finde ich, passt jetzt inhaltlich sehr schön. Neben der Klammer New Work, die ihr habt, habt ihr darunter ganz, ganz viele kleine neue Pflänzchen, die auch schon zum Teil sich toll entwickelt haben. Fangen wir gerne an mit dir, Julian. Bald drittes Kind von Manndeckung oder Fraudeckung auf Raumdeckung.
Bei Raumverteidigung.
Genau. Umschalten, das wird jetzt passieren. Dedicated ist eine dieser Initiativen. Fangen wir damit mal an.
Genau, wir haben gemeinsam mit anderen Vätern vor einiger Zeit unser Väternetzwerk Dedicated gegründet und wollen Vätern und werdenden Vätern einfach dabei helfen, ihrer Rolle gerecht zu werden, eine aktive Vaterrolle einzunehmen, aber auch trotzdem in der Karriere weiterzukommen. Und das darf kein Widerspruch sein heute, finde ich. Und dementsprechend versuchen wir, die Väter miteinander zu vernetzen, da auch als Leithaus zu fungieren. Wir haben bei uns im Kernteam echt spannende Geschichten von Vätern, die haben da war bei mir noch gar nichts in Sicht, aber die haben vor 3, 4, 5 Jahren schon 6 bis 8 Monate Elternzeit genommen, und man kann sich nicht vorstellen, wie schwer das früher war, das als Mann mal so zu platzieren. Und da wollen wir eben zeigen, dass das geht. Wir wollen eine aktive Community anbieten, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Wir wollen aber auch diesen Mindset-Shift zum Top-Management erreichen. Es gibt nicht viele, aber es gibt noch Führungskräfte, die das eher traditionell sehen und auch fragen, zum Beispiel, wenn man jetzt als Vater sagt, okay, mein Kind ist krank, habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber mein Kind ist krank, ich muss jetzt nach Hause, dann kommt so eine Frage wie, ja, und was mit der Frau? So, und solange die Frage kommt, haben wir noch was zu tun. Und wo ich nochmal drauf eingehen möchte, ist diese Studie von OMR, kennst du wahrscheinlich auch, und da waren Zahlen dabei, da denke ich mir, da fasse ich mir am Kopf.
50-50 haben das wahrscheinlich.
Genau. Gemacht, ne? Ja. Diese, ich habe jetzt mal bewusst auf Väter geguckt, diese 34% der Väter in Deutschland, die angeben, dass die Entscheidung für ein Kind, die ihre Karriere negativ beeinflusst hat, finde ich einfach eine erschreckende Zahl. Und auch die 42% der Befragten denken, dass eine längerfristige Elternzeit bei Müttern und Vätern gesellschaftlich noch nicht akzeptiert ist. So, und da haben wir einfach noch viel zu tun. Ja, und wir fangen hier im Unternehmen an, aber auch in der Gesellschaft müssen wir uns da die Väterrolle neu denken, weil das ist ein Kernthema von Diversity und Inclusion auf jeden Fall.
Ja. Ich muss mich als ein Teil des Problems, nicht mehr, aber früher, ich war Teil des Problems, als ich die Agentur gegründet habe mit meinem damaligen Partner. Wir auch junge Väter waren, der erste Kreativdirektor zu uns kam und sagte, ich nehme jetzt übrigens Elternzeit. Das war dann damals relativ neu. Wir sind fast umgefallen und gesagt, wie Elternzeit? Und wir fanden das wirklich total schlimm.
Wann
und
war
dafür
das?
Schäme ich mich 2005. Ich weiß gar nicht, wann es eingeführt wird, aber es muss so ungefähr, ich schäme mich heute so sehr dafür, also wir haben ihn das natürlich machen lassen, also kannst du auch nicht, aber wir haben den wirklich komisch angeguckt und ich entschuldige mich hier nochmal öffentlich, aber das ist natürlich in den Köpfen von den Boomern und älteren Gen X Leuten ist das teilweise drin und ich finde es gut, dass du es ansprichst, dass es eben immer noch, obwohl wir schon tolle Beispiele sehen, bei vielen Vätern noch die Angst da ist, kann ich das überhaupt machen? Es gibt, und wir kommen dann gleich zum Thema Diversity und auch was ihr da macht zu dem Thema. Es gibt ja dieses wunderbare Thema Jobsharing, was ja auch bei Beiersdorf und auch bis in Leadership-Positionen ein Mittel ist, was ihr macht. Gibt es auch bei Dedicated dieses Thema, wir wollen auch Männer in Teilzeit unterstützen und vor allem auch Teilzeit-Leadership, also Shared Leadership?
Auf jeden Fall, also uns ist wichtig, dass die Väter eine bewusste Entscheidung treffen können. Bei mir zum Beispiel, ich arbeite Vollzeit, habe aber trotzdem genug Zeit mit meinen Kindern, weil ich einfach super flexibel arbeiten kann. Und das ist auch okay. Und wenn ich jetzt mal nachmittags beim Kinderturnen bin und meine Chefin ruft an, sage ich, du, ich bin jetzt beim Kinderturnen, sagt sie, okay, dann mach's nachher, alles klar. Mhm. So. Und darum geht's, ne? Und wir haben aber auch viele, die Teilzeit arbeiten, jetzt schon, dass man das fördert. Und es gibt auch Studien, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, aber es ist auch so eine Studie, die Performance von Vätern in der Teilzeit wird schlechter wahrgenommen als von Müttern.
Ja, kannst du dir sagen, warum? Weil Mütter das seit Jahrtausenden oder Jahrmillionen trainieren, weil die das schon immer mussten. Ja. Und großer Insight war auch immer, ich habe wahnsinnig gern, also ich glaube dass Frauen besser organisiert sind als Männer im Schnitt, aber ich habe wahnsinnig gern arbeitende Mütter eingestellt, weil die top organisiert sind und weil die wirklich darauf angewiesen sind, voll effizient und effektiv. Die fragen sich immer, was ist jetzt das Richtige zu tun und eiern nicht rum. Mhm. Also. Und das müssen wir miteinander nachholen.
Auf jeden Fall, da sind wir jetzt da, die Gebrandmarkten quasi.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Diversity, Inclusion, Belonging. Also wenn man sich, wir sind ja zusammen reingekommen, anguckt, selbst im Headquarter, wie divers ihr seid, dann ist das schon mal, man sieht es. Aber divers ist ja erstmal nur Quote, also ist erstmal nur Verhältnismäßigkeit, die sind da. Bei Spotify sagt man immer so schön, es ist schön, wenn man die Leute zur Party einlädt, Diversity, aber tanzt man auch. Inclusion und spielt man auch deren Musik, Belonging. Und ich frage dann immer noch, und wenn es eine Party ist, mit der Geld verdient ist, sind die dann auch an den Einnahmen beteiligt, Equity? Ja. Also erzählt mal ein bisschen zu Diversity und Co. bei euch.
Ja, wenn du hier erzählst, du kommst ins Headquarter und du, also ich stimme dir da voll zu, man merkt einfach, ne, wir sind hier das globale Headquarter für 101 Länder und ich glaube, es wäre ein falsches Zeichen, wenn wir hier nur mit Deutschen sitzen würden. Entsprechend genau haben wir super internationale Mitarbeitende hier im Headquarter, aber auch jegliche andere Dimension von Diversity. Ne? Ich hatte vorhin die Queer Career Messe angesprochen. Wir haben das riesige BU-Netzwerk, wo die Queer-Community und Allies willkommen sind. Und ich glaube, da kriegt man auch tatsächlich extern mittlerweile mehr mit, vielleicht als früher. Ne? Da hatten wir neulich den Truck auf dem Christopher Street Day. Die sind bei Social Media sehr präsent. Das ist auch wirklich ein globales Netzwerk, die BU-Community. Für mich war es auch so das erste Mal, dass ich in ein Unternehmen kam und gemerkt habe, okay, hier wird jetzt Spanisch gesprochen, hier wird Englisch gesprochen und auch die Altersdiversität ist ja vor allen Dingen, wenn man irgendwie aus dem Startup kommt, dann wundert man sich doch, dass man da jetzt mit älteren Personen auch zusammenarbeiten darf. Also für mich, ich habe...
Das könnte mein Vater sein. Was macht er hier noch?
Ja, und ja. Man da, also auch manchmal spannende Diskussionen, die ich führe, ne, über, sei es jetzt Paradebeispiel Social Media, aber wo man auch merkt, was jetzt irgendwie in meiner Generation so selbstverständlich ist, ist in anderen Generationen überhaupt nicht selbstverständlich. Und da, also mir hilft das total, da so ein bisschen den Horizont zu erweitern.
Ich finde auch, unsere Grassroots-Initiativen, es gibt ja noch mehr außer jetzt New Work und Dedicated, die spiegeln das eigentlich perfekt.
Genau, da kannst du mal eine nennen, vielleicht genau. Ein Anschluss gleicher, die ich jetzt denken musste.
Genau, es gibt einmal die Generation 50+, das yes. Sind wirklich auch Mitarbeitende über 50, die richtig Bock haben und die auch sagen, ist ja auch so, wir müssen darauf auch Antworten finden. Also wir werden ja alle älter, wir werden alle länger arbeiten und das sind ja Fachkräfte, die uns eigentlich auch fehlen und warum sollten wir die da links liegen lassen? Die auch müssen wir einbinden, ne? Das ist ein Thema und die machen auch ganz viel und egal welches Thema es ist, also wenn die Mitarbeitenden für ein Thema brennen in unserer Kultur und das vorantreiben wollen, auch neben ihrer Jobdescription können sie das machen und dann gibt's auch noch Sister of Power, die eben sich da, die ist eine der größten Communities hier.
Wie heißt?
Sisterhood is Power.
Sisterhood is Power.
Die wirklich wow. die Frauen, aber auch natürlich Männer sind willkommen, aber die vernetzen sich dann und machen Mentoring-Programme, alles eigenständig, Wahnsinn. Wirklich, was die alles auf die Beine stellen. Dann haben wir noch ein Netzwerk von Internationalen hier am Headquarter, United, ja, dass die sich dann austauschen, weil das für die ja auch teilweise ein Kulturschock ist, wenn sie hier hinkommen. Mhm. Machen wir uns nichts vor.
Ja.
Also das ist wirklich so divers. Und auch, was wir jetzt letztens hatten, auch was ja auch ein Thema ist Inklusion. Und wir hatten jetzt letztens eine super spannende Phase, wo wir eine Initiative hatten, was das Thema Inklusion eigentlich betrifft und wie man da eigentlich auch mit Stereotypen umgeht, mit auch Berührungsängsten tatsächlich, die ja jeder hat.
Und meinst du jetzt bei Inklusion mit Menschen mit Behinderung? Behinderung, ja.
Genau. Mhm. Und
ist auch nicht die richtige Bezeichnung. Da gibt es auch mittlerweile bessere Beschreibungen, ne? Also mit Einschränkungen, mit Handicaps, ja.
Genau. Und ja. Da haben wir hier auch eine Woche eine Aktion gehabt und bieten auch nochmal bewusst Trainings an, wo jeder Mitarbeitende mitmachen kann, wie man den Umgang eben besser lernt und wie man auch natürlich diesen Perspektivwechsel, der so wichtig ist, einnimmt. Und da machen wir relativ viel.
Super. Ich finde dieses 50-plus-Thema natürlich aus eigener Betroffenheit, ich bin 58.
Betroffenheit.
Super wichtig und es gibt einfach auch so geile, also wir haben auch wieder jetzt so an unsere Hörerinnen und Hörer gerichtet, die fragen, wie fängt man das denn im Konzern an? Es gibt eben da auch geile Beispiele, also beim Daimler, früher Daimler, gibt's und gab's, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, auch die Erkenntnis, wir müssen eigentlich die erfahrenen Menschen, die wir haben, auch länger nutzen und die haben dann eine Initiative gegründet, die hieß Space Cowboys. Und Space Cowboys heißt die, weil es gab mal einen Film, glaube mit Clint Eastwood und Donald Sutherland, ja. Also so alles so alte Typen, die waren früher alle Astronauten. Und dann gab es irgendwie auf irgendeiner Raumstation, die um die Erde schwirrte, ein Softwareproblem. Und die einzigen, die das lösen konnten, waren diese vier alten Säcke und sind dann auch mal hingeflogen.
Also aber nur Männer wieder, oder?
Ja, ich finde, man muss und kann nicht alle Aspekte immer mit einem. Das war jetzt einfach mal Alter. So, ja. Ne, und sagen, Alter und Erfahrung wurde da jetzt einmal humorvoll, charmant gezeigt. Und ich finde es so super schön, dann ein deutsches Unternehmen sagt, ja, okay, wir nehmen mal diesen Begriff Space Cowboys. Daher, dieses Grassroots ist für mich ein ganz, ganz großes Thema. Und ja, hast du noch einen? Habt ihr noch eine Grassroots, über die ihr noch sprechen wollt?
Ich habe meinen Spickzettel, aber ich glaube, ich habe alle tatsächlich erwähnt. Genau, BU hattest du ja auch schon erwähnt. Genau, das sind so die. Aber wie gesagt, das ist ein natürlicher Prozess. Die werden auch weiter wachsen und es wird bestimmt noch mehr geben. Und das ist das Schöne daran, dass das hier wirklich aktiv gelebt wird.
Lass uns mal auf ein Thema nochmal eingehen, was ihr schon ein paar Mal am Rande gestreift habt. Und zwar das Thema Wellbeing. So, wir sehen besorgniserregende Zahlen, wenn wir uns die Gallup-Studien angucken. Wie insbesondere psychologische Probleme am Arbeitsplatz zunehmen, wie Menschen zunehmend sich ausgelaugt fühlen und so weiter. Ihr habt mit eurem Purpose nur einen, der extrem dagegen wirkt als Purpose. Und ich weiß aus vielen Beispielen, dass er nicht nur als Wandtattoo in Konfis oder auf irgendwelchen Mauspads landet bei euch, sondern dass ihr was macht. Erzählt mal ein bisschen, wie ihr euch diesem Thema stellt oder gestellt habt.
Wir haben schon immer, auch bevor das sogar, würde ich sagen, on vogue war, hatten wir schon immer eine Sozialberatung bei uns hier, wo wirklich ExpertInnen sind, die sich mit den Themen auskennen, die auch dann bewusst Hilfe vermitteln können, wenn es wirklich schwerer wird. Aber die sind alle gut ausgebildete Coaches. Und da kann man wirklich mit solchen Themen hingehen. Dann haben wir das Team Good For Me, die machen auch einen super Job. Die hatten wir damals auch bei uns auf den Festivals immer. Einmal diese Yoga-Sessions, aber die machen eben auch so Mindfulness-Sessions. Ja, das ist ganz wichtig, auf sich selber Acht zu geben. Wie kann man das machen? Wie kann man das in den Alltag einbauen? Man kann, wenn man hier mal ein Meeting plant oder eine Konferenz, dann kann man die sogar irgendwie buchen, sag ich mal. Und dann kommen die vorbei, machen einen Active Break oder einen Mindful Break, dass man mal abschaltet und meditieren gemeinsam, machen geführte Full-Body-Meditations und sowas. Also total, total spannend. Und da ist eigentlich der erste Kontaktpunkt, den wir dann haben.
Ja, auch da nochmal aus meiner relativ frischen Beiersdorf-Perspektive nach wie vor. Ich glaube, die ersten Wochen, als ich hier war, war ich die ganze Zeit auf irgendwelchen Gesundheitschecks. Meine Vorgesetzten haben sich wahrscheinlich auch gefragt, wo ich immer bin. Genau, es wird super viel angeboten, ne? Von diesen Checks, von dem Good For Me, die Sessions, die man buchen kann. Dann generell das Thema Arbeitszeitflexibilisierung spielt ja auch total da rein, dass man sagen kann, okay, ich kann mein Stresslevel reduzieren, wenn ich eben weiß, ich habe 30 Tage Urlaub, ich kann meine Überstunden sparen, größtenteils für ein Sabbatical, ich kann Jobsharing machen, ich kann in Teilzeit arbeiten, und das ist eben so in der Kultur verankert, dass es nicht so geächtet wird, sondern es ist eben total fein. Und genau, also dieses Thema Achtsamkeit, Wellbeing ist hier absolut präsent.
Und ein kurzer Aufruf für die HelferInnen und SupporterInnen unter euch. Wir bei On the Way to New Work arbeiten ja schon sehr lange mit den Podstars von OMR zusammen. Es hat angefangen, als wir den Podcast gestartet haben, da gab es, glaube ich, 3 oder 4 Podcasts, die von den Podstars produziert wurden. Und über die enge Verbindung, die ja besteht, haben wir hier diese Reise gemeinsam angegangen. Und worum es heute geht, ist, dass wir gemeinsam mit den Podstars euch besser kennenlernen wollen, weil die uns ja eben auch helfen, das Format weiter auszubauen, wir auch einiges lernen wollen. Und deswegen haben wir eine kleine Umfrage, um zu verstehen, auf welche Bedürfnisse sollten wir achten, was ist euch an unserem Podcast wichtig. Im Prinzip eine kurze Befragung, damit wir auch besser verstehen können, was wollen wir in Zukunft mit euch noch weiter gestalten, wenn es um New Work geht. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr dabei seid. Geht auf die Seite go.podstars.de/newwork. Ich werde das auch auf Insta teilen, Michael auch. Da findet ihr den Link auch nochmal. Also go.podstars.de/newwork. Und da kommt eine Opinion-Befragung zu den Bedürfnissen, den Themen und so weiter. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr rege daran teilnimmt. Alle HelferInnen und SupporterInnen unter euch. Wir sind sehr dankbar dafür, denn wir freuen uns auf eine lange, lange Reise, die wir mit euch noch weitergehen bei On the Way to New Work.
Ich habe aus aktuellem Anlass, also wenn die Folge ausgestrahlt wird, das ist schon dann ein paar Tage her, aber jetzt im Zuge der Aufnahme, jeder weiß ja jetzt, wann es ist, weil wir ja gesagt haben, es ist am Tag der Campuseröffnung. Gestern ist Deutschland Basketball-Weltmeister geworden, und ich habe euch erzählt, dass ich das zum Anlass genommen habe, darüber einen Post zu machen, weil ich eine Szene vor ein paar Tagen beobachtet habe, als der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Dennis Schröder, ein Mann mit Migrationshintergrund, ein kleiner Basketballspieler, aber der absolute der Top-Leader in dem Team, sich wahnsinnig laut echauffiert hat mit einem Mitspieler, mit dem er schon zusammenspielt, seit er 14 ist, und ihn quasi fast angebrüllt hat. Sag ich dir das nicht, seit du 14 bist, aber nur um dich besser zu machen. Also wirklich, wo einige dachten, oh, das ist aber too much, das kannst du nicht bringen. Und dann kam der Trainer, wollte die auseinanderreißen, und dann macht der Dennis Schröder den Trainer und sagt, fass mich nicht so an. Und viele haben es kritisch gesehen. Und ich habe in der Szene, weil ich natürlich auch gesehen habe, wie es dann weiterging, klar, der Dennis durfte ein paar Minuten auf der Bank erstmal sich wieder abkühlen, kam wieder, und die haben das Ding gewonnen. Und für mich war das ein Beispiel, wie psychologische Sicherheit eigentlich geht. Ne? Also viele missinterpretieren diesen Begriff psychologische Sicherheit so immer, das müssen immer alle, müssen sich immer lieb haben und es ist immer alles ganz harmonisch. Das Gegenteil ist eigentlich damit gemeint. Es ist damit gemeint, dass auch Konflikt, klar, muss immer einen bestimmten, na, wir wollen jetzt nicht Abuse, wir wollen, dass die Leute aber streiten und Streitkultur. Und ich habe bei euch, und erinnere das auch aus Gesprächen, gehört, dass ihr beim Thema psychologische Sicherheit, dass es euch auch wichtig ist. Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber reden. Psychological Safety, wie seht ihr das Thema?
Ich finde es immer wichtig, wie man das auch so konkret in den Teams lebt. Also bei mir im Team machen wir einmal im Jahr einen Team-Canvas-Workshop, wo wir zusammenkommen und wirklich jeder, bring your whole self to work, bring your whole self in. Also einmal wirklich komplett sagt, was läuft gut, was läuft nicht so gut, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was würde ich mir von euch wünschen, was können wir besser machen. Und dieses Gespräch, das ist auch so ein Hack, den ich morgen bei der Session, die wir hier gerne an die anderen weitergeben möchte, einfach mal so ein Team-Canvas-Workshop machen, einmal im Jahr sich die Zeit nehmen, mal einen Tag zusammenkommen als Team und diese Sachen wirklich mal besprechen. Und es ist Safe Space, ja, alles kann angesprochen werden. Und was dabei rauskommt dann nachher, ist wirklich super fürs Team und auch für die Performance nach hinten raus. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, dass man eben diese Offenheit, den Respekt hat und diesen Safe Space. Ist für mich im Daily Doing in meinem Team immens wichtig.
Ja. Wir haben auch eine große Speak-Up-Initiative, die hier läuft. Und ich muss sagen, anfangs dachte ich so ein bisschen, speak up, ne? Wenn mich was stört, dann werde ich schon ansprechen. Es wird doch allen so gehen. Wofür braucht man da überhaupt Trainings? So. Aber auch ich habe gelernt, weil du wirklich als Team musst du diese Speak-Up-Sessions machen. Die Führungskräfte werden geschult. Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Gedanke, okay, wenn ich gerade vielleicht die Situation so einschätze, es passt schon, stört mich vielleicht gerade was, aber ich spreche es jetzt nicht an, passt schon. Dass ich dann doch nochmal überlege, ob ich es nicht doch anspreche, damit andere sich encouraged fühlen. So, und das ist eigentlich liegt's auf der Hand, aber ich hatte das überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich dachte immer so, ja, ich muss mir irgendwie überlegen, was ich ansprechen möchte und was nicht. Nee, und da solche Gedankenanstöße eben zu bekommen durch diese Initiative, hilft total. Also auch dieses, kennen wir alle, 50 Leute im Teams-Call, es wird eine Frage gestellt und keiner unmutet sich, dass man da wirklich auch nochmal überlegt, okay, ich spreche es jetzt an, einfach um diese Safety auch für andere zu schaffen, dass sie sich eben melden können. Und solche Trainings sind total hilfreich.
Super. Unmute in Teams Call. Nehmen wir nochmal als Stichwort für das letzte Thema Hybrid Work. Ihr habt eine sehr großzügige Flex-Regel. Ihr habt einen neuen Campus gebaut mit unfassbaren technischen Möglichkeiten. Ich habe es neulich bei der Führung gehört, so quasi jede Wand in diesem Unternehmen hat einen
Monitor.
Auf jeden Fall habt ihr wirklich genügend Gelegenheiten. Wie steht ihr zu dem Thema? Ist ja ein hoher Anspruch, hybride Meetings zu machen. Habt ihr, gibt's da auch Schulung dazu? Wie habt ihr ein Konzept für Hybrid Work? Wie stellt ihr sicher, dass ihr diese Menschen zum Unmuten und auch dazu bringt, dass sie ihr Gesicht zeigen? Also wie geht ihr mit dem Thema um?
Ja, natürlich sind Trainings und Schulungen relativ wichtig. Wir machen jetzt auch nochmal, obwohl wir seit Jahren ja schon relativ erfolgreich mit Teams arbeiten, immer wieder nochmal Schulungen auch für alle, nochmal zu sagen, okay, was sind denn die neuesten Features, was hilft uns auch gerade in dieser wirklich hybriden Welt? Und was ich ganz wichtig finde, ist eben auch, dass man, wenn jetzt mal 4 Leute hier im Office sind und ein oder einer ist nicht im Office, dass man auch wirklich dann die Person gut involviert, gut einbindet, weil das ist, glaube ich, manchmal per se immer noch eine Schwelle, ne? Also wir sitzen hier dann zu dritt im Raum, wenn jetzt jemand dazugeschaltet wäre, wäre es natürlich nochmal was anderes, aber da arbeiten wir permanent dran, eben auch durch die modernste Technologie, die wir haben, aber auch durch so kleine Hacks, dass wir uns jetzt, wir haben jetzt die Kameras, aber sonst auch einfach nochmal selber zuschalten in den Termin, dass man dann da auch nochmal wirklich die ganze Zeit die Person auch sieht und solche kleinen Sachen. Wir haben Online-Meeting-Principles schon nach dem zweiten Festival gemacht, ja, dass man, und sei es so was Einfaches wie am Anfang, macht die Kamera an, unmute, wenn ihr sprecht. Und auch die Formate wie Check-ins, ne? Also Check-ins machen wir auch regelmäßig, super wichtig, einfach mal, egal wie, wo wir ist, alle zusammenkommen. Und ich fand das ganz spannend, das machen wir auch so ein bisschen, ich glaube, Tim war das beim House of New Work mal bei euch, der auch sagt, so, wir machen das mit dieser, was ist die Lage am Morgen, ne? Mhm. Wo jeder mal sagt, okay, das ist ein super Hack für Vereinbarkeit, aber auch für New Work und Hybrid Working. Wie bin ich heute hier? Was sind meine Themen? Was sind meine Tasks, die ich erledigen will? Welche Hilfe brauche ich? Wie sieht es zu Hause aus? Ist ein Kind krank? Wann kann ich arbeiten und so? Heute Nachmittag bin ich nicht erreichbar. Diese Transparenz da herzustellen. Und das wirklich, ich glaube, das Essentielle ist dabei einfach Transparenz und so viele Informationen wie möglich mit allen zu teilen. Das ist, glaube ich, das Wichtige beim Hybrid Working.
Julia, jetzt hast du nochmal die Chance zum Elevator-Pitch. Was sucht ihr gerade vermehrt für Leute?
IT.
Ganz uneigennützig, Julia. Ja. Alles und jeden. Wir haben, glaube ich, über 150 ausgeschriebene Stellen gerade.
Hier für das Headquarter in Hamburg. Headquarter. 150 Stellen. Okay.
Genau, wow. Das ist immer so der Durchschnitt, mal ein bisschen mehr, mal weniger. Wir suchen von PraktikantInnen über Werkstudierende, Young Professionals, über die Experienced Workforce. Und auch da, ihr könnt euch vorstellen, wenn wir hier im Headquarter für die ganze Welt sind, wir suchen wirklich alles und jeden, von HR über Marketing, über Finance, über Manufacturing, Mint, genau. Aber wenn ich jetzt gerade schon mal hier das Mikro habe, dann würde ich auch gerne noch mal einen kleinen Sneak Peek geben, was wir so im Employer Branding geplant haben. Wir haben jetzt ja gerade schon ein paar Mal angerissen, dass New Work geht nicht ohne Employer Branding und andersrum. Und dass wir bei Beiersdorf da auch so einen kleinen Kulturshift eben ich würde sagen, wir sind eigentlich mittendrin, weil eben viel bei uns passiert, aber wir bisher noch nicht so ganz drüber reden. Und Leute wie Julian, die wirklich drüber reden, die schnappe ich mir dann und nehme sie mit auf eine Messe. Das ist eine Maßnahme, aber wir müssen halt ein bisschen hin. Wie hattest du es formuliert? Vom hanseatischen Understatement.
Zum Rheinländer mehr.
Ja, wirklich. Das war einfach in der Vergangenheit bei Beiersdorf so. Ne? Man war so ein bisschen vielleicht auch... Man wollte auf jeden Fall nicht prahlen. Man hat einfach hier gearbeitet, hat seinen Job gemocht, aber wir müssen einfach mehr dazu gehen, dass man auch drüber redet. Und das ist eine total spannende Entwicklung, die wir hier aktuell mitarbeiten und die wir durch Employer Branding, wo wir eben überlegen, wie können wir das enablen. Und da gehen wir zum Beispiel viel über LinkedIn. Wir versuchen, die Mitarbeitenden zu motivieren, da zu posten. Die Mitarbeitenden sind nach wie vor die authentischsten Storyteller, die besten Einblicke geben können. Und was kann uns Besseres passieren als Leute, die jetzt hier bei der Campuseröffnung rumlaufen und intrinsisch motiviert sind, Stories zu posten oder einen Beitrag zu machen. Das heißt, da habe ich mit... Als Beispiel vielleicht auch interessant für die HörerInnen mit Corporate Communications zusammen so ein Shooting einfach mal organisiert, so ein Fotoshoot, wo die Mitarbeitenden hinkommen konnten, umsonst dann ein neues Profilfoto bekommen haben und wir einfach nochmal ein bisschen den Kontakt gesucht haben. Hast du noch Fragen zu LinkedIn? Das ist zum Beispiel
also eine. Ihr schult quasi Mitarbeitende zu Brand Ambassadors.
Genau, cool. Genau, ne? Ohne jetzt irgendeinen Zwang und jeder muss Post im Jahr absetzen, aber einfach, dass man, das kann ja auch cool sein, also kennt ja vielleicht auch jeder von uns, der sich da an das Thema rangetastet hat, dass man da auch in spannenden Austausch kommt. Generell nutzen wir den Campus super viel für Content-Produktion von Bewegtbild, für Social Media und da auch einfach mal ein bisschen... andere Fallhöhe als vielleicht das so früher war, ne, wo das perfekt ausgeleuchtete YouTube-Video war, sondern jetzt machen wir oder arbeiten wir an kürzeren, knackigeren Formaten, wo wir uns vielleicht auch manchmal nicht ganz so ernst nehmen. Und dann noch eins meiner Lieblingsprojekte, Credits zu Corporate Communications wieder. Das ist eine riesige Corporate-Kampagne, die jetzt begleitend zur Campus-Eröffnung live geht. Vielleicht hast du es schon gesehen, Michael,
ja.
Am Hafen gerade.
Sehr cool.
Das größte Werbeplakat in Europa mit dem Slogan Hamburg, schönste Stadt der Welt, kein Wunder bei der Pflege. Typisch Beiersdorf, wird das Plakat abgecycelt und dann hier im Produktshop als Taschen an die Mitarbeitenden weitergegeben.
Jawohl.
Von vorne bis hinten durchdacht. Und ich freue mich da total über solche Kampagnen oder dass jetzt solche Kampagnen losgehen, weil es wirklich mal ein bisschen off-brand ist, glaube ich, für Beiersdorf. Und zusammenhängt damit werden in den kommenden Wochen dann auch noch weitere Plakate ausgesteuert. Also alle, vor allen Dingen HamburgerInnen, haltet mal die Augen offen. Da ist auch so das erste Mal, dass Beiersdorf mit einem Augenzwinkern und Selbstbewusstsein auch bewusst die Plakate in dem Umfeld unserer Mitbewerber aufstellt. Und
das verraten wir jetzt noch nicht, damit die sich nicht darauf vorbereiten können.
Genau, beziehungsweise dass alle mal vorbeilaufen und, cool. Sich das angucken. Das ist echt eine Mega-Kampagne. Und begleitend auch Social Media. Genau, also das ist echt spannend, was da aktuell passiert und more to come.
Sehr cool.
Ja, Hashtag proud to be. Ne?
Proud to be, Hashtag proud to be und genau. Wir wollen jetzt gleich weiter zusammen, wollen wir diesen wunderbaren Tag genießen. Gleich ist die offizielle Öffnung. Ich darf nachher hier noch erst einen Vortrag auf Deutsch, dann auf Englisch halten, freue mich drauf. Aber bevor wir uns jetzt in diesen Tag reinstürzen, vielleicht ganz kurz jeder noch die Frage, die jeder Gast bei uns bekommt. Wo wollt ihr noch hin? Und ihr könnt die beantworten, wie ihr möchtet. Ob heute, morgen im Leben oder mit der Firma, im Job, also jeder.
Ja, ich möchte gerne weiter wachsen in diesem Unternehmen, auch als Vater weiter wachsen mit dem dritten Kind, was jetzt kommt und einfach weiter New Work, meine Herzensangelegenheit vorantreiben, aber auch mit Menschen und meinem Team arbeiten, dann bin ich vollumfänglich glücklich.
Danke, Julia.
Toll, jetzt kann ich.
Famous last words.
Kann meine Antwort ja nur abstinken
auf
neben deiner.
Keinen Fall.
Nein, ich möchte persönlich, aber auch thematisch das Thema Employer Branding mehr Richtung Marketing ausrichten. Ich habe das Gefühl, dass man da einfach noch super viel Synergien nutzen kann, sowohl innerhalb der Company als auch einfach von der Denkweise. Wir müssen mehr auf unsere Zielgruppe eingehen, wir müssen data-driven arbeiten und das möchte ich persönlich auch tun, von daher passt das gut.
Sehr cool. Da sind wir jetzt schon zwei. Ich glaube, dass die CMOs dieser Welt Teile ihres Budgets mal locker zu Leuten wie dir rüberschieben dürfen, weil das Thema Fachkräftemangel wird uns weiter beschäftigen und Employer Branding ist wichtig, muss noch wichtiger genommen werden und dann geht's weiter. Ich danke euch zwei für den schönen Rahmen, das schöne Gespräch und freue mich jetzt mit euch, mich ins Getümmel zu stürzen.
Danke dir.
Danke, Michael.
Ich kann nur sagen, schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Aber das, was mich am meisten interessiert hat, ist tatsächlich, wie funktioniert es in einem Konzern, New Work zum Laufen zu bringen. Und für mich war das ein schönes Beispiel zu sehen, weil es eben nicht so viele Unternehmen gibt, wo Menschen sich trauen zu sagen, okay, wir probieren es mal über andere Wege und ihr seht, welche Möglichkeiten es gibt, hier auch wirklich aktiv etwas zu machen und besonders auch, wie der Campus jetzt eine zentrale Rolle spielt. Ich bin sehr gespannt und freue mich, bald dort vor Ort zu sein und hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir freuen uns über eine Bewertung und auch über Nachrichten an uns, was euch vielleicht fehlt, was ihr hören wollt und wie es mit der Reise weitergeht. Viel Spaß nächste Woche mit der nächsten Folge On the Way to New Work.